Der Text zur Predigt kommt aus Hebräer 12, den Versen 12 bis 15. Hebräer 12, Kapitel, ab Vers 12. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden.
Ich möchte euch herzlich begrüßen. Ich möchte nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Und ich möchte einfach mich bedanken, dass ich da eingeladen wurde, um hier eine Rede zu halten. Ich sage dem nicht eine Predigt, weil einmal ein alter Prediger, ein von mir sehr und überaus geschätzter Prediger, der hat mir einmal erklärt, weißt du, die Ärzte, die predigen nicht, sie halten Vorträge. Oder richtig gesagt, sie halten Vorlesungen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, okay, also in Zukunft werde ich nur noch Vorlesungen halten, oder? Also, das junge Mädchen, das war hübsch. Sie war gescheit, sie war auch ehrgeizig und wusste jetzt schon, dass sie in der Schule zu den Besten gehören wollte. Weiß jetzt schon jemand, wer das sein könnte? Nun ist diese junge Frau, und sie ist behindert. Ein Unfall hat ihren jugendlichen Träumen ein jähes Ende gesetzt und so wie das so ist, oder? Es geht dann halt einfach nicht mehr weiter. Mit 9 Jahren hat sie eben ein Schädel-Hirntrauma erlitten und war anschließend während 3 Wochen bewusstlos. Dieser Unfall hat sie so sehr entstellt, dass ihr eigener Vater nach einigen Monaten, als er zurückkam aus einer Reise, hat er sie nicht einmal mehr erkannt. Eigentlich möchte dieses Mädchen gar nicht mehr leben. Sie hasst ihr Gesicht. Der Unfall hat es so entstellt. Auch ihr Ehrgeiz, eine gute Schülerin zu sein, das war dahin, war gebrochen, war weg. Zwar hat sie versucht, immer wieder die Schule, den Schulunterricht erneut aufzunehmen, aber immer hat das in einem Fiasko geendet. Schlussendlich musste sie die Schule aufgeben. Ihr Leben war im Eimer. Sie empfindet keine Zukunft mehr zu haben. Doch auch sterben will sie nicht wirklich. Sie fürchtet, sie hat Angst vor den Höllenqualen. Und sie hat Angst, dass wenn sie sterben würde, dass sie in die Hölle kommen würde und leiden müsste. So hat sie es jedenfalls in der Sonntagsschule gelernt und in den Predigten auch gehört. Die Jahre vergehen und hier ist diese junge Frau im Kampf mit dem Schicksal und mit sich selbst. Und einem anscheinend strengen und strafen Gott, der seine Heidenfreude daran hat, die Sünder leiden zu sehen. Dazu kommt, dass eine allgemeine Erweckung in das Land gezogen ist und dass das ganze Land die baldige Wiederkunft Jesu erwartet. Das macht alles nur noch viel schlimmer. Nächtelang kniet sie an ihrem Bett, sobald es ihre Schwester eingeschlafen ist, kniet sie ans Bett und betet die ganze Nacht lang um Verschonung vor den Höllenqualen und um die Gewissheit der Erlösung. Die Jahre vergehen und hier ist jetzt diese junge Frau im Kampf mit dem Schicksal und mit sich selbst und einem anscheinend strengen und strafenden Gott, der seine Heidenfreude daran hat, die Sünder leiden zu sehen. Das habe ich schon gesagt. Dann eines Nachts hat sie einen Traum. Jetzt ist sie 15 Jahre alt. Sie sieht im Traum einen Tempel und viele Menschen strömen in diesen hinein. Nur diese sind gerettet, die innerhalb des Tempels sind. Draußen sind aber auch die Spötter, die sogar versuchen, die Leute daran zu hindern, physisch zu hindern, in den Tempel zu gelangen. In diesem Traum sieht sich die junge Frau selbst. Trotz der Hindernisse will sie nur eins. Sie will nur in den Tempel hineingelangen. Der große Tempel ist nur von einer einzigen Säule getragen und an dieser Säule ist angebunden ein verwundetes, blutendes Lamm. Alle, die den Tempel betreten, müssen vor dieses Lamm kommen und ihre Sünden bekennen. Vor dem Lamm befinden sich Stühle, erhöhte Stühle, und auf diesen erhöhten Stühlen sitzen Menschen, und diese Menschen sehen sehr glücklich aus. Zudem scheint das Licht des Himmels auf ihre Gesichter. Und sie sitzen hier, loben Gott und singen Dankeslieder. Diese sind diejenigen, die von dem Lamm Erlösung von ihren Sünden erlangt haben. Sobald die junge Frau in den Tempel hineinkommt, bekommt sie Angst und bekommt eine Furcht und hat Angst, sie müsse sich jetzt vor diesen Leuten, die da sitzen und herumstehen, müsse sie sich blamieren und demütigen. Sie geht deshalb um die Säule herum, um vor das Lamm zu kommen. Doch sie ist noch nicht ganz vor dem Lamm, dann ertönt plötzlich eine Posaune und der ganze Bau erbebt. Und die Menschen auf den Stühlen, die stimmen in ein Triumphgeschrei ein und ein feierlicher Glanz erhellt das ganze Haus, den ganzen Tempel. Dann ist es plötzlich finster. Mit dem Licht sind auch die Leute auf den erhöhten Stühlen verschwunden. Nun steht sie ganz alleine da in diesem großen Bau, in der Finsternis der Nacht. Eines weiß sie jetzt ganz genau, sie ist verloren. Jesus war hier, er war gekommen, hat die Erlösten mit sich genommen, ohne sie. Stellt euch vor, so etwas ist absolut unerträglich. Nach dem Erwachen aus diesem Traum ist ihr Schmerz so groß und der Traum so erdrückend real, dass es ihr schwerfällt, zu glauben, dieser Schrecken sei nur ein Traum gewesen. Sie glaubt endgültig vom Geist des Herrn verlassen worden zu sein, diese arme junge Frau. Wer ist diese Frau? Woran erinnert euch dieser Traum? Hat jemand eine Assoziation, an was das einem das erinnern könnte? Die Hölle, Secret Rapture, geheime Entrückung. Ist das vielleicht nicht ein Spiegel, den diese junge Frau von ihrer Religion vorgehalten bekommen hat? Aber es geht nicht lange und sie hat wieder einen Traum, einen zweiten Traum. Diesmal sieht sie sich mit ihrem Gesicht in ihre Hände vergraben und grübeln. Sie ist in großer Verzweiflung. Sie denkt, wäre nur Jesus hier auf dieser Erde, dann würde sie zu ihm gehen, sich ihm zu Füßen werfen und ihm ihr Leid klagen. Sie ist sicher, er würde sie nicht abweisen. Er würde ihr Gnade erweisen und sie würde ihn für immer lieben und immer dienen. Während sie so grübelt, öffnet sich die Türe und eine herrliche Gestalt von schönem Aussehen kommt herein. Diese schöne Gestalt sagt zur jungen Frau, möchtest du Jesus sehen? Weißt du, er ist hier. Du musst nur mit mir kommen. Nimm alle deine Sachen mit, auch deine kostbaren Schmuckstücke, nimm alles mit und folge mir. Sofort nimmt diese Frau alle ihre Sachen zusammen, auch die geschätzten Schmuckstücke, folgt der Gestalt und es geht eine steile Treppe hinauf, eine wackelige Treppe. Und die schöne Gestalt ermahnt sie, schau immer nur gegen oben, wenn du zurückschaust, könntest du schwindlig werden und du könntest stürzen. Weißt du, vor dir sind schon viele die Treppen hoch, aber sie sind runtergestürzt, weil sie nicht nach oben geschaut haben. Auf der obersten Treppe angekommen ist eine Tür. Vor dieser Tür sagt die schöne Gestalt, leg alles, was du mitgenommen hast, hier ab. Dann öffnet er die Tür und sie tritt ein. Sofort steht die junge Frau vor Jesus. Dieses liebliche Angesicht ist nicht zu verkennen. Beim Betrachten seines Angesichts weiß sie sofort, dieser kennt mich bestens und er weiß alles über mich. Und sie fürchtet sich und versucht sich vor Jesus zu verbergen. Sie kann die forschenden Augen des Jesus nicht ertragen. Doch Jesus nähert sich ihr, hält seine Hand auf ihren Kopf und sagt, fürchte dich nicht. Der Klang seiner Stimme erfüllt ihr Herz mit einem bisher nie erlebten Glücksgefühl. Nun sinkt sie zu den Füßen Jesu nieder. Während sie so hilflos liegt, ziehen Szenen der Schönheit und Herrlichkeit an ihr vorüber. Ihr scheint, sie hätte die Sicherheit und den Frieden des Himmels erreicht. Sein Lächeln erfüllt ihre Seele mit Freude. Seine Gegenwart erweckt in ihr eine heilige Ehrfurcht und eine unaussprechliche Liebe. Jetzt öffnet der Begleiter die Türe erneut und gebietet ihr, die Sachen wieder aufzunehmen. Dann gibt er ihr eine grüne Schnur. Und diese grüne Schnur ist fest zusammengerollt. Und er sagt ihr, wenn du Jesus nehmen willst, musst du nur diese Schnur nehmen und diese Schnur strecken, so fest, dass du kannst. Dann wirst du Jesus sehen. Aber diese Schnur, die darf nicht allzu lange zusammengerollt bleiben, sonst verknotet sie sich und diese Knoten sind sehr schwer zu lösen. Nimm diese Schnur, diesen Knäuel und leg's an dein Herz. Die junge Frau nimmt die Schnur, verbirgt sie nahe an ihrem Herz, klettert schnell die Treppen hinunter und erzählt allen, die sie antrifft, wo sie Jesus finden können. Das ist eine kurze Nacherzählung. Das könnt ihr alles nachlesen im Zeugnisse auf Deutsch aus dem Wegbereiter Verlag, Band 1, Seite 39 bis 42. Lest das nach, es lohnt sich. Aber jetzt, dieser Traum erfüllt diese junge Frau mit Hoffnung. Jetzt sieht sie wieder Licht. Welch ein Kontrast zum ersten Traum. Frage, wer ist diese junge Frau? Jetzt sollte man es hören. Wer ist diese junge Frau? Falsch. Nein, ist richtig. Ellen Harmon. Sie war damals noch nicht verheiratet. Es ist die Ellen White Harmon. Ellen White Harmon. Also ihr lediger Name war Harmon. Ellen Gold Harmon. Ellen Gold, das war der zweite Name, ja, genau. Also das ist die Ellen Harmon, er hatte schon recht. Das ist die spätere Ellen White. Im ersten Traum kämpft die junge Ellen mit der Verzweiflung, mit einem fürchterlichen Gottesbild, mit der Angst vor der Hölle. Es schien, als sei ihr Schicksal besiegelt und dass der Geist des Herrn sie verlassen habe, um nie mehr zurückzukehren. Es war kein schöner Traum, denn so wie im Traum geschildert, ist Jesus einmal nicht. Jesus lässt niemanden sitzen, der sich ernstlich und ernsthaft um ihn bemüht und ihn sucht. Im zweiten Traum sieht sie Jesus in seiner ganzen Lieblichkeit. In diesem Traum sieht sie nun endlich das, nach dem sie sich sehnt. Seine Gegenwart erfüllt sie mit heiliger Ehrfurcht und unaussprechlicher Liebe. Und dieser Traum ändert das Leben von Ellen Harmon radikal, absolut radikal. So arbeitet Jesus. Im Traum hat sie erlebt, von Jesus angenommen zu sein. Im ersten Traum war sie zurückgewiesen. Im zweiten Traum zeigt ihr Jesus, nein, du bist angenommen, ich habe dich angenommen. Jetzt ist aus ihr eine neue Person, eine neue Kreatur geworden. Sie hat Jesus gesehen, Jesus hat sie berührt. Wenn du Jesus siehst, nach 1. Johannes 3, Vers 6, und er dich erst noch berührt, wenn Jesus dich sieht und er dich berührt, bleibst du nicht mehr der Gleiche. Unmöglich. Absolut unmöglich. Ellen White Harmon sagt auch von dieser Zeit, mein Friede und mein Glück standen in solch scharfem Gegensatz zu meiner früheren trüben Stimmung und Herzensangst, dass es mir schien, als sei ich aus der Hölle gerettet und in den Himmel versetzt. Ich konnte sogar für mein Missgeschick, also dieses Schädelhirntrauma, dass sie 3 Wochen lang bewusstlos im Bett liegen blieb, konnte sich sogar für dieses Missgeschick danken. Von Natur aus, stolz und ehrgeizig, wäre ich vielleicht nicht geneigt gewesen, Jesus mein Herz zu geben. Wenn Jesus in dein Leben tritt, dann ändert sich dein Leben radikal. Du bemerkst es vielleicht selber gar nicht. aber dein Umfeld bemerkt es sehr wohl. Ich habe einen guten Bekannten. Früher hatten wir gemeinsame Interessen. Aber so wie das Leben ist, der eine geht hierhin, der andere geht dahin. Und jetzt, vor einigen Wochen, Monaten, haben wir uns wieder gesehen. Und ihm war es ein Bedürfnis, mir mitzuteilen, wie er mich heute sieht oder wahrnimmt. Offenbar hat er irgendwie seinen Radar auf mich gerichtet. Wahrscheinlich unbewusst. Oder er implementierte gelegentliche Beobachtungen irgendwo an einer Konferenz oder so in seinem Bild, das er von mir hatte. Das ist ja eigentlich schön, oder? Aber ich passte nicht mehr in das Bild von damals, offensichtlich. Deshalb wollte er mit mir sprechen und das machte ihn stutzig. Für mich war das eine spannende Erfahrung. Und warum? Weil zwischenzeitlich Jesus in mein Leben getreten war. In ein Leben eines kulturellen Adventisten. Eines Adventisten, der hineingeboren wurde. In das Leben eines liberalen Adventisten. In das Leben eines toten Adventisten. Ich bin als Adventistenkind aufgewachsen und habe wie viele die Adventbotschaft mit der Muttermilch eingesogen. Trotzdem kannte ich Jesus nicht, gar nicht. Ich lebte während Jahrzehnten das Leben eines 0815-Adventisten. Ab und zu, vielleicht sogar oft bis sehr oft, am Sabbatmorgen in die Gemeinde, Bibelgespräch, in den Gruppen mit entsprechenden Kommentaren oder Sprüchen, anschließend die Predigt und dann raus aus dem Haus und rein in die Welt. Trotzdem hatte ich nicht den Eindruck, ich sei ein schlechter Adventist. Wenn mich jemand angesprochen hätte, du, hätte ich gesagt, ich? Unmöglich. Ich bin doch ein guter Adventist, oder? Aber Gott ist so groß. Eines Tages, als ich mit dem Hund durch den Wald ging, sagte er mir einfach so, wenn du so weiterfährst, gehst du verloren. Einfach so. Einfach so. Das war für mich ein Schock. Ich kehrte um und seither gehe ich in die andere Richtung. Liebe Geschwister, wenn dich Jesus berührt hat, hat das Auswirkungen. Wenn Jesus in dein Leben tritt, wenn er dein Leben in seine Hand nimmt, dann ist nichts mehr so wie vorher. Das verändert dich. Er beginnt an dir zu bauen, falls du das zulässt. Aber Vorsicht, wie ich es eben erfahren habe, das kommt nicht überall gut an. Also wenn du dich Jesus übergibst, dann kommt das nicht immer gut an. Du lebst nicht mehr wie die Welt, sondern für Jesus. Du bist von der Liebe Jesu erfüllt. Alles, was du nun tust, ist aus der Liebe zu Jesus. Beispielsweise, du hältst den Sabbat nicht mehr, weil es ein Gebot ist, das vierte Gebot ist, sondern weil Jesus es so gesagt hat. Das ist etwas ganz anderes. Du legst dein Ego unter die Schuhsohle von Jesus, nicht weil du besser sein willst als die anderen, sondern weil er aus dir eine neue Kreatur gemacht hat. Jetzt hast du nur noch ein Interesse, nämlich, dass Jesus in dir wachse und in dir groß wird und in dir erhöht wird. Jetzt siehst du Jesus in der ganzen Bibel, vom ersten bis zum letzten Kapitel. Je näher du ihm kommst, desto empfindlicher wirst du auch auf alles, was dich von ihm trennen könnte. Durch seinen Heiligen Geist wirst du im Denken und auch im Handeln geführt, gewarnt, aber, und das ist manchmal nicht unbedingt angenehm, auch gemaßregelt. Und das ist nötig, weil wir im Teich der Sünde strampeln, umgeben von einer Welt der Sünde. Doch Jesus sagt im hohen priesterlichen Gebet seinem Vater, ich bin nicht mehr in dieser Welt. Aber diese, und meinte seine Jünger, also uns, sind noch in der Welt. Ja, leider sind wir alle noch in dieser Welt und sind auch den Einflüssen dieser Welt ausgesetzt, die unseren Blick von Jesus weglenken möchten. Deshalb bekam Ellen G. White diese grüne Schnur, die sie so strecken sollte, um Jesus zu sehen. Eine gestreckte Schnur ist pfeifengerade. Und unser Blick auf Jesus, der darf keine Bogen haben und keine Ecken, sondern unser Blick auf Jesus, der muss pfeifengerade sein. Wir spüren die Winde, die um uns her immer stärker zu stürmen beginnen. Unsere Gemeinden haben ihre Gore-Tex, ihre Windstopperfunktion eingebüßt. Jesus ist leider nicht mehr unser einziges Ziel in unserer Gemeinde. Deshalb gelingt es verschiedensten Dingen, in unsere Gemeinde zu kriechen. Hier habe ich eine Schlange. Weshalb wird wohl in der Bibel Satan als eine Schlange verglichen oder sogar als Schlange genannt? Hört man, wenn sich eine Schlange anschleicht? Nein. Plötzlich ist sie da, zum Schrecken aller Leute. Etwas, das sich so lautlos in unsere Gemeinde schleicht, ist die Wiedergeburt der sogenannten Charts der Milleriten. Nicht, dass diese Tafeln vom Teufel wären. Nein, nein, das meine ich nicht. Gott bewahre mich vor dieser Blasphemie. Das sind Tafeln, mit denen die früheren Adventisten, die Pioniere, die Milleriten, ihre Wahrheiten dem Volk mitteilten, so wie wir jetzt eben so PowerPoint haben. Das sind höchst interessante Tafeln aus dem Jahre 1843 und 1850, also ziemlich lange her. Aber wir sollten uns eigentlich heute eben nicht mehr auf diese Tafeln beziehen, sondern auf die sogenannte Present Truth, auf die gegenwärtige Wahrheit. Was zur Zeit von Miller Wahrheit war, ist auch heute noch Wahrheit, aber nicht mehr die gegenwärtige Wahrheit. Damals ging es um die 2300 Abende und Morgen, um die Erfüllung dieser 2300 Abende und Morgen. Die gegenwärtige Wahrheit heute ist aber das, was jetzt in diesem Moment im Allerheiligsten geschieht, seit dem Ablauf der 2300 Abende und Morgen. Die gegenwärtige Wahrheit ist auch die Botschaft der drei Engel. Und jetzt kommt dann bald noch die Botschaft des vierten Engels dazu. Die Botschaft der Vorbereitung auf Jesu zweites Kommen. Die Botschaft der Heiligung hin zu Christusähnlichkeit. Auf diesen Tafeln waren verschiedene Zahlen, darunter auch diese 2520 Jahre. Und hier oben heißt es 3. Mose 26, 28 bis 34. Und wenn man 3. Mose 26 anschaut, ich will nicht genauer darauf eingehen, aber hat es nicht nur diese Warnung hier, das ist eine Warnung an das Volk Israel, mit seven times heißt es in den englischen Bibeln und bei uns heißt es siebenmal. Aber diese Warnung kommt eben viermal vor im 3. Mose, und zwar mit einem Crescendo. Und das hat mit Zeit nichts zu tun. Wenn man das streng so weiterziehen möchte, weiterinterpretieren möchte, wie es die alten Milleriten taten, dann kämen wir auf 10.080 Jahre. Und das ist schon wieder ein bisschen etwas anders und nicht auf 2520 Jahre. Aber ich möchte nicht darauf eingehen, überhaupt nicht. Ich wollte nur zeigen, um was es ganz, ganz grob geht. Eine Wahrheit, diese Wahrheit, diese sogenannte Wahrheit, die wurde damals zur Zeit der Milleriten als eine Wahrheit akzeptiert. Aber diese Wahrheit, diese sogenannte Wahrheit, war auch damals keine Wahrheit. Also war damals schon ein Irrtum, was heute erneut in die Gemeinde hineinkriecht. Es wird behauptet, Ellen G. White habe gesagt, an diesen Charts dürften keine Zahlen verändert werden. Was sagt aber die Ellen G. White wirklich? Sie sagt, ich sah, dass die alten Tafeln unter der Regie des Herrn standen und dass keine einzige ihrer Zahlen verändert werden sollte, es sei denn durch Inspiration. es sei denn durch Inspiration. Also Ellen G. White sagt ganz deutlich, rührt diese Zahlen nicht an, es sei denn, die Inspiration führt euch dazu. Sie erwähnt auch, dass ein Fehler auf der Tafel sei, den Gott bewusst beließ, bis er seine abdeckende Hand zurückziehen würde. Sie sagte, ich sah, dass die Zahlen so waren, wie Gott sie haben wollte, und er seine Hand über sie hielt, um einen Fehler in den Zahlen zu verbergen, damit niemand ihn erkennen konnte, bis er seine Hand zurückziehen würde. Seine Hand bedeckte einen Fehler in der Berechnung der prophetischen Zeitperioden. Jene, die auf ihren Herrn warteten, entdeckten den Fehler nicht. Und selbst die Gelehrtesten unter den Männern, die der berechneten Zeit widersprachen, konnten ihn nicht sehen. Also Gott hatte diesen Fehler abgedeckt in dieser Zeit. Dann sagt sie weiter, diese Leute, die wurden wieder zu ihren Bibeln geführt, um die prophetischen Zeitperioden zu untersuchen. Nun war die Hand des Herrn von den Zahlen entfernt und der Fehler wurde erklärt. Sie sahen, dass die prophetischen Zeitperioden bis 1844 reichten und dass die gleiche Art der Beweisführung, die sie vorgebracht hatten, um zu zeigen, dass die prophetischen Zeitperioden im Jahr 1843 schlossen, eigentlich bewies, dass sie im Jahr 1844 zu Ende gingen. Also der Fehler, der Ellen G. White gezeigt wurde, das war das Jahr 1843, was dann eben richtigerweise das Jahr 1844 war, oder? Wie wir ja heute auch kennen, 22.10.1844. Doch sie hatte gesagt, dass die Zahlen nicht verändert werden dürfen, außer durch Inspiration. Und auf einer Tafel von 1863, leider ist die Qualität dieser Tafel nicht so gut, aber ihr könnt hierher kommen und schauen und die Zahl 2520 suchen und die Zahl ist nicht mehr auf dieser Tafel. Man sucht diese Zahl vergeblich. Eigentlich müsste ich jetzt erklären, um was es geht bei dieser Zahl. Aber ich mache das nicht. Aus Zeitgründen einerseits und andererseits, weil diese Zahl für uns Adventisten null und keine Bedeutung hat. Absolut keine Bedeutung, auch heute noch. Früher hatte sie Bedeutung, aber heute hat sie wirklich keine Bedeutung mehr. Wen es interessiert, der kann hier im Internet nachschauen. Da ist alles fein säuberlich aufgetragen, die ganzen Berechnungen, alles könnt ihr alles dort runterladen. Was war geschehen? Und hier kommt jetzt die Inspiration ins Spiel, von der Ellen G. White gesprochen hatte. Als sie sagte, dass sie wieder zu ihren Bibeln geführt wurden, war das die Inspiration, die sie dazu führte. Die frühen Ausleger der Prophetie hatten sich intensiv mit diesem Problem auseinandergesetzt. Und sie waren zu einem Ergebnis gekommen. Und James White, der hat im Review and Herald vom 26. Januar 1864 das, was sie erarbeitet hatten, unter dem Titel Die sieben Zeiten aus 3. Mose 26 zusammengefasst. Und da schreibt er, folglich gibt es keine prophetische Periode in 3. Mose 26. Jene, die sich vorstellen, dass solch eine Periode existiert, zerbrechen sich den Kopf, um verschiedene Zeitperioden in Übereinstimmung zu bringen, vergeuden aber ihre Zeit. Eine deutlich gegebene prophetische Periode zu übergehen oder einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen, ist äußerst tadelnswert. Es ist aber nicht minder vergebliche Liebesmühe, wenn auch nicht so abscheulich, sich zu bemühen, eine solche zu schaffen, wo keine ist. Die 2520 Jahre waren also ein zusätzlicher Fehler auf den Tafeln von 1843 und 1850, den niemand bemerkt hatte, weil Gott seine abdeckende Hand darauf gehalten hatte. Erst die Inspiration hatte die frühen Pioniere auf den Fehler gestoßen, der dann auf der Tafel von 1863 korrigiert wurde. Ellen G. White kannte diese Zahlen alle auch. Sie gebrauchte 1843 und 1844 sehr häufig. Die Zahl 2520 findet man in ihrem Schrifttum nirgends. Sie hat diese Zahl nie erwähnt, kein einziges Mal. James White spielt aber noch auf eine andere Aussage des Geistes der Weissagung an. Den Menschen wird keine weitere Botschaft bezüglich einer bestimmten Zeit gegeben, nach diesem Zeitabschnitt, der in Offenbarung 10, 4 bis 6 genannt wird, der sich von 1842 bis 1844 erstreckt, wird es keine genauen Angaben über die prophetischen Zeiten mehr geben. Also keine genauen Angaben über die prophetischen Zeiten. Die längste Zeitrechnung reicht bis zum Herbst 1844. Und was heißt das im Klartext? Im Klartext heißt das, die längste prophetische Zeitperiode der Bibel sind die 2300 Abende und Morgen und nicht 2520 Jahre, das jetzt so langsam wieder in unsere Gemeinde rutscht. Weder die Bibel noch der Geist der Weissagung kennen die 2300 Jahre. Dazu sagt die Bibel, man dürfe nichts dazu tun und auch nichts wegnehmen. Nicht nur in der Offenbarung. Gewisse Leute sagen, das, was in der Offenbarung steht, das bezieht sich nur auf die Offenbarung. Aber auch im 5. Mose 4,2 steht das Gleiche. Ich würde sagen, die ersten Bücher der Bibel, die letzten Bücher, wenn man das zusammenfasst, bedeutet das, man darf nichts zur ganzen Bibel dazu tun und man darf auch nichts wegnehmen von der ganzen Bibel. Wir sollen uns nur mit dem beschäftigen, das Gott uns offenbart hat, gemäß 5. Mose 29, 28. Hier heißt es, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Was verborgen ist, das ist bei Gott und das sollen wir bei Gott lassen. Wir sollen nicht Sachen suchen in der Bibel, die nicht in der Bibel stehen. Mit Dingen zu beschäftigen und zu propagieren, die ganz klar auf falscher Bibelauslesung, aus falscher Berechnung historischer Ereignisse um den König Manasse herum, das lenkt unseren Blick von Jesus weg in den Irrtum. Die 2520 Jahre haben zu keinem Zeitpunkt, aber auch wirklich zu keinem Zeitpunkt etwas mit Jesus zu tun. Ist dieses Problem eine Peanut? Ist dieses ein Peanut? Nein, denke ich, auf keinen Fall, weil Irrtum ist nie eine Peanut, auch wenn es so aussieht. Irrtum führt immer zu Uneinigkeit, zu zerstörerischen Spannungen, zu Trennung und letztlich zum zweiten Tod. Gibt es etwas Wichtigeres, als auf Jesus zu schauen? Ist es Verrat jetzt an unseren Vätern, an unseren Pionieren, wenn wir auf einen Irrtum von ihrer Zeit verzichten? Auch wenn dieser Irrtum in gewissen Kreisen bereits eigentlich Tradition ist. Auch sie waren auf dem Weg, aber auch sie hatten noch viel zu lernen, wie wir heute ja eigentlich auch noch. Aber da gibt es noch etwas anderes. Meines Erachtens ist es so wichtig, vor dem Beginn des Bibelstudiums und auch vor dem Beginn des Studiums des Geistes der Weissagung, Gott um seinen Beistand durch seinen Heiligen Geist zu bitten. Ich bete jeweils, er möge mich in seine ganze Wahrheit leiten nach Johannes 16, 13 und Johannes 14, 26 und mich auch vor dem Irrtum bewahren. Das bete ich jeden Tag, wenn ich die Bibel studiere. Das ist äußerst wichtig. Warum? Petrus sagte es, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und den sucht, den er verschlingen kann. Nach 1. Petrus 5, 8. Auch Satan hat Zugang zu unserer Gedankenwelt. Und er flößt uns manchmal wunderschöne Gedanken ein, die bei genauer Betrachtung dem Geist der Welt entstammen, den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams. Und da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Warum? Denn 99% Wahrheit sind 100% Irrtum. Wie können wir dann unterscheiden zwischen göttlicher Eingebung und der des Teufels? Gerade da ist es so wichtig, dass wir durch den Heiligen Geist uns selbst, dass wir durch den Heiligen Geist vor uns selbst geschützt werden, damit er uns die Augen öffnet und damit wir selbstkritisch unsere eigenen Gedanken hinterfragen und damit er uns auf unsere eigenen Gedanken aufmerksam macht, ob sie mit dem Wort Gottes und mit dem Geist der Weissagung übereinstimmen. Denn oft schmoren wir ja eigentlich im eigenen Saft, darin gehalten durch den persönlichen Stolz, als einziger etwas Neues entdeckt zu haben. Der Maßstab ist das Wort Gottes, nicht unsere Einfälle und auch nicht die Trends dieser Welt. Wenn wir versuchen, die Trends dieser Welt in unser Glaubensgebäude, in unser Glaubensgebäudebild einzubauen, dann sind wir extrem gefährdet, Opfer für den Rachen des Löwen zu werden. Wir sind Gott gegenüber verantwortlich, nur ihm und sonst gar niemandem, auch nicht verschiedenen Organisationen, wie zum Beispiel einer ACK oder so. Dazu lesen wir jetzt einmal drei Verse. Epheser 2,2. Hier heißt es, in welchen, also in den Sünden, ihr einst wandeltet, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Lauf dieser Welt, hier der Lauf dieser Welt. Und der Lauf dieser Welt, der wird gemacht von wem? Nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und Römer 12,2 heißt es, und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Oder hier noch in Römer 6,16, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr. Also in Epheser 2,2 heißt es einfach, und dieser Text besagt ganz einfach, woher das die Trends kommen und woher auch die Modeströmungen kommen. Ich habe mich immer gefragt, hey, woher kommt denn das? Weshalb laufen plötzlich einfach alle jungen Männer nur noch mit Hosen, die nur noch bis hierher kommen und man den halben Hintern sehen? Weshalb? Wie kommt das? Oder weshalb haben die Frauen einmal einen langen Rock und plötzlich wieder einen ganzen kurzen Rock? Nur um zwei einfache Beispiele zu nehmen. Woher kommt dieser Trend? Ich habe mich immer gefragt, weshalb? Bis ich auf diesen Vers gestoßen bin. Die Trends, die werden hergestellt nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht und nach seinen Gehilfen. Aber es gibt eben nicht nur in der Kleiderbranche eine Mode, es gibt auch in der Religion Moden. Und diese Moden in der Religion, die können vielleicht noch verheerender sein als die Kleidermoden. Zum Beispiel die Frauenordination ist so etwas, oder? Das ist ein Paradebeispiel dafür. Kritisch über die Frauenordination zu resonieren, ist politisch inkorrekt. Kürzlich habe ich irgendwo gelesen, dass man heute alles tun kann, solange es politisch korrekt sei. Also bildet das politisch Korrekte die Grenze, die im grenzenlosen Postmodernismus nicht überschritten werden darf. Die öffentliche Meinung, die den Trends der Welt entspricht, verträgt keinen Widerspruch. Da ist die Toleranz austoleriert. An den Generalkonferenzen von Indianapolis 1990 und in Utrecht in Holland 1995 wurde die Frauenordination bereits zweimal abgelehnt. Trotzdem verlangen heute einige Unionen und Vereinigungen aus der Ersten Welt ganz vehement, dass dieses Thema nun endlich in ihrem Sinne entschieden werde. Bei der letzten Generalkonferenz 2010 in Atlanta hat Gott seine Hand sichtbar im Spiel gehabt zugunsten von unserer Gemeinde und uns einen überaus weisen, einen demütigen und gottesfürchtigen neuen Präsidenten geschenkt, der treu der Bibel und treu dem Geist der Weissagung ist, der seine Entschlüsse nicht nur aufgrund seiner menschlichen Intelligenz trifft, sondern die Weisungen zu handeln bei Gott holt. Er hat eine Kommission von 140 Sachverständigen eingesetzt, die bis 2014 das Thema bearbeiten soll, um dann eine Beschlussfassung durch die Generalkonferenz 2015 in San Antonio in Texas möglich zu machen. Wir sagen von uns, wir seien das Volk des Buches. Das Buch aber sagt ganz eindeutig, dass die Frauenordination zum Predigtamt und zum Ältestenamt nicht geht. Auch wenn wir die Message des Paulus, wie er es ausdrückt im 2. Timotheus 2,12, heute anders formulieren würden, so ist Paulus doch das Sprachrohr Gottes und das dürfen wir nicht vergessen. Und da geht es nicht um Frauenfeindlichkeit, überhaupt nicht. Es geht auch nicht darum, den Frauen ihre Befähigung abzusprechen. Wir haben überaus hochgebildete und überaus fähige Frauen, die den Männern in nichts nachstehen, in absolut nichts. Das ist so. Und das ist auch gut so und muss anerkannt werden. Gott hat die Frau nicht geringer gemacht als den Mann, obwohl bei der Schöpfung eine Reihenfolge eingehalten wurde, welche die Frau an die zweite Stelle gesetzt hat. Trotzdem war Eva nicht weniger wert oder zur Sklavin des Mannes bestimmt worden. Bei der Erschaffung von Adam und Eva teilte Gott diesem Menschenpaar einfach unterschiedliche Aufgabenbereiche zu. Und diese unterschiedlichen Aufgaben sind bis heute von Gott so gewollt. In 1. Timotheus 2,12 verbietet Paulus der Frau, dass sie lehren darf. Ganz einfach, weil Gott die Frau, weil Gott für die Frau andere, aber nicht weniger wichtige Aufgaben zubereitet hat. Paulus bestärkt damit das, was er schon im Brief an die Korinther angeordnet hatte. Jetzt wird beim Diskutieren dieser Verse jeweils, und das ist mir kürzlich passiert im Ausland irgendwo, als wir auf dieses Thema gekommen sind, dass dann einfach, wenn man das Thema anspricht und wenn man diese Verse bringt, das wird stereotyp auf die damalige Kultur verwiesen, in der Meinung, dass Paulus, wenn er heute leben würde, etwas anderes schreiben würde, das unserer Kultur von heute entsprechen würde. Aber die damalige Kultur hatte überhaupt keine Probleme mit Priesterinnen. Priesterinnen in der damaligen Kultur waren gang und gäbe. In jedem Tempel, in jedem heidnischen Tempel gab es Priesterinnen. Paulus wusste aber, dass diese seine Bemerkungen im Brief an die Korinther nicht gut ankommen würde und verwies sie auf den Ursprung dieses Verbots. Wir lesen das in Vers 37, 1. Korinther 14, 37, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote Gottes sind. Dem Paulus war also völlig klar, dass diese Anordnung kein kulturelles Gebot war der Stunde. Also kein kulturelles Gebot der Stunde, sondern dass er ein Gebot Gottes transportierte. Gottes Gebote sind auch nach 2000 Jahren noch immer Gottes Gebote. Deshalb ist es verwunderlich, dass ein Volk, das sich auf das Buch, das sich ein Volk des Buches nennt und sich zu diesem Buch bekennt und dieses sogar in ihrem Logo hat, eben dieses Buch missachten will, wenn die Postmoderne etwas als politisch unkorrekt bestimmt, nämlich den Ausschluss der Frau von geistlichen Führungsaufgaben. Aber Paulus hatte richtig vermutet. Deshalb schreibt er in Vers 38 weiter, wenn es aber jemand missachten will, der missachte es. Hier versteht Paulus, dass in der Gemeinde von Korinth eine Gruppe ist, die in offener Rebellion lebt. Ist es heute anders? Wie kann man sonst erklären, dass die Weltgemeinde zweimal die Frauenordination ablehnt und dann verschiedene Unionen und Konferenzen trotzdem Frauen ordinieren, die dann ihrerseits Menschen in die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten taufen? Just in diese Gemeinde, die diese Handlung durch Frauen zweimal abgelehnt hat. Hier drängt sich die Frage nach der Gültigkeit dieser Handlung auf. Akzeptiert Gott diese Handlung? Sind diese Menschen auch vor Gott getauft? Oder haben sie einfach ein öffentliches Vollbad mit würdiger Beihilfe in würdiger Umgebung bekommen? Ihr lächelt. Ich wurde getauft mit 17 Jahren. Diese Taufe wurde von Gott nie anerkannt. Ich wusste das nicht, während Jahrzehnten nicht. Nach Jahrzehnten sagt mir der Heilige Geist, du solltest dich neu taufen lassen. Und während langer Zeit hat er mir das immer wieder gesagt, bis ich mich taufen ließ noch einmal. Also die Tatsache, dass wir vor Gott eine Taufe erleben, die von ihm nicht anerkannt wird, die besteht. Das müssen wir wissen. Anerkennt Gott eine Handlung, die in offener Rebellion, weiß jemand, wie die offene Rebellion im Alten Testament ausgedrückt wird? Im Alten Testament, wenn es um die offene Rebellion geht, dann heißt es mit erhobener Faust. Also wir könnten hier auch sagen, anerkennt Gott eine Handlung mit erhobener Faust. Gegen ihn persönlich, sein Wort und die Beschlüsse einer weltweiten Gemeinde. Eine kurze Zwischenfrage. Was tun wir als gute Adventisten, wenn wir jemandem den Sabbat erklären, einem Nicht-Sabbathalter den Sabbat erklären wollen? Sagen wir dann jeweils nicht, dass auch Jesus den Sabbat hielt und dass er jeden Sabbat nach seiner Gewohnheit in die Synagoge ging? Und meinen wir damit nicht auch gleichzeitig, dass sich die Sonntagshalter an Jesus ein Beispiel nehmen sollten und auch den Sabbat halten? Ist das nicht so? Das ist so, oder? Weshalb tun wir beim Problem der Frauenordination nicht just genau das Gleiche? Weshalb nehmen wir nicht die grüne Schnur und spannen sie so stark, dass wir können, und schauen auf Jesus, wie er gehandelt hat? Weshalb schauen wir nicht, wie er seine Stoßtruppe damals, die das Evangelium in die ganze Welt hinaustragen sollte, zusammenstellte? Immerhin hat Jesus eine ganze Nacht lang gebetet, mit dem Vater gerungen, gebetet, bevor er seine Jünger erwählte, die er dann zu Aposteln, Aposteln nannte. Also Jesus kämpfte eine ganze Nacht lang mit dem Vater, wen das er aussuchen sollte zum Apostelamt. Es waren viele Frauen um Jesus herum in dieser Zeit. Sie dienten ihm und begleiteten ihn auf seinen langen Wanderungen. Diese Frauen, die waren nicht dümmer und ungebildeter als die ungebildeten Fischer oder die anderen. Sie hatten während 3 Jahre mit ihm die gleiche Ausbildung bekommen wie die Jünger, die später Apostel wurden, denke ich. Trotzdem hat Jesus keine dieser Frauen zu seinen Aposteln erwählt. Ich denke, das ist signifikant und das ist bedeutsam. Die Frauen waren nicht weniger wert, überhaupt nicht. Die erste Person, der Jesus erschien, nach seiner Aufstehung, war diese Frau. Eine Frau, nicht ein Mann, eine Frau. Jesus, der Schöpfer, hatte bereits bei seiner Schöpfung für beide Geschöpfe verschiedene Aufgaben bereit. Kann man nachlesen, 1. Mose 3, Vers 16 und 19. Jesus, der Erlöser, hatte, als er auf der Erde war, für beide Geschlechter verschiedene Aufgaben, verschiedene Rollen vorgesehen. Jesus, der Inspirator, hat für unsere Gemeinde, für die verschiedenen Geschlechter, auch verschiedene Rollen vorgesehen. Das werden wir gleich sehen im Geist der Weissagung. Jesus, der Gott der Ordnung, hat eine Ordnung geschaffen, die durch seine gesamte Offenbarung als Ordnung erhalten bleiben soll, nach 1. Korinther 14, 33. Frauenordination ist eine direkte Folge des Laufes der Welt. Wir kommen wieder zurück zu Epheser 2,2. Der Lauf der Welt wird beherrscht durch den Fürsten, der in der Luft herrscht. Der Feminismus ist eines seiner Produkte. Dem Feminismus geht es um die Veränderung der Rolle, der von Gott gegebenen Rolle der Frau. Beobachten wir das nicht heute, auf jeder Seite der Zeitung, wenn wir die Massenmedien hören? ohne Feminismus, der eine Rebellion gegen die göttlichen Ordnungen ist, gäbe es diesen Streitpunkt in unserer Gemeinde nicht. Jesus betete im hohen priesterlichen Gebet um die Einheit seiner Gemeinde. Wir müssen uns bewusst sein, dass hier die Einheit der Gemeinde auf dem Spiel steht. Die Frauenordination hat die Kraft, unsere Gemeinde zu spalten. Ich darf mir nicht vorstellen, was in den verschiedenen Vereinigungen, Unionen oder Divisionen geschehen wird, wenn bei der nächsten Generalkonferenz 2015 in Atlanta die Frauenordination abgelehnt werden sollte. Jesus betete um die Einheit seiner Gemeinde. Die Einheit ist nur in der Wahrheit zu haben. Jesus betete: Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, und hier müssen wir die Antwort suchen. Was durch den Lauf dieser Welt, durch die Trends in unsere Gemeinde kommt, ist nicht die Wahrheit, liebe Geschwister, sondern das, was die Einheit zerstört, nämlich Irrtum, falsche Lehre, politische Korrektheit, also alles Dinge, die bewirkt sind durch das Wirken des Spiritismus. Und Spiritismus heute ist viel subtiler als nur Gläserücken und durch den Raum fliegende Stühle. Doch fragen wir den Geist der Weissagung, was er zu den Frauenrechtsbewegungen von damals meinte. Ellen G. White schreibt: Wer sich berufen fühlt, sich der Frauenbewegung und der sogenannten Kleiderreform anzuschließen, kann die Drei-Engels-Botschaft gleich ganz aufgeben. Der Geist, der in der einen wohnt, also in der einen, in der Drei-Engels-Botschaft, kann nicht in Harmonie mit dieser Bewegung sein. Die Schrift äußert sich klar zu der Beziehung und den Rechten von Mann und Frau. Was würde die Botin Gottes wohl zu den heutigen Frauenrechtsbewegungen sagen? Und hier noch ein Zitat, das aufzeigt, dass der Feminismus tatsächlich ein Produkt des Fürsten der Luft ist. Eine führende Feministin der 1860er und 1870er Jahre, die Victoria C. Woodhull, verkündete in aller Öffentlichkeit lautstark: Sie sagen, ich würde die Familien zerstören wollen. Dazu sage ich von ganzem Herzen Amen. Perfekte Sexualität sollte beständig von Leben erfüllt sein. Das ist für mich, die liebe Brüder und Schwestern, die erhabene Sendung des Spiritismus. Sie muss verwirklicht werden mit der Hilfe der sexuellen Emanzipation der Frau, die ihre Selbstbestimmung und Daseinsberechtigung als Individuum zurückerobert. Das war damals. Und wie ist es heute? Im Buch von Margot Adler, Drawing Down the Moon, sagt Morgan McFarland, eine Feministin und Hexe: Ein Wiederaufleben der Frauen ist im Kommen. Eine Rückkehr zur Göttin, als deren Töchter wir uns verstehen, um zur ursprünglichen Gleichberechtigung, zur Selbstbestimmung und individueller weiblicher Stärke zurückzufinden. Das Heidentum ist dafür ein sehr praktisches Werkzeug, denn seine Spiritualität richtet sich gegen das Establishment. Feministinnen und Heiden schöpfen aus derselben Quelle und haben es ohne zu merken, das gleiche Ziel vor Augen. Und jetzt schaut gut: Nun ist es soweit, dass beide sich zu vernetzen beginnen. Bitte beachtet, die Frauenordination ist ein Kind des Feminismus. Denkt es klar. Und dieser ist ein Kind des Spiritismus. Und nun meine Frage an euch: Was hat der Spiritismus in Form des Feminismus, in der subtilen Tarnung, der Frauenordination in unserer Gemeinde verloren? Ich dachte ganz naiv bis vor kurzem, dass wir in der deutschen Schweiz auf einer Insel der Seligen leben würden, bis ich letzten Herbst zufällig, rein zufällig erfuhr, dass eine Predigerin in unserer Vereinigung ebenfalls eine Taufhandlung vorgenommen hatte. Liebe Geschwister, das ist Sünde. Das ist Sünde. Ich verurteile diese Frau nicht. Das steht mir nicht zu. Aber die Vornahme der Handlung ist Sünde. Offensichtlich hat jemand die Voraussetzungen dazu geschaffen, als ersten Schritt, und ihr dann erlaubt, den zweiten Schritt zu tun. Beides ist Sünde durch unsere Gemeinde. Seien wir uns dessen bewusst. Es betrifft uns alle. Nicht diese Frau, uns alle. Und trotzdem, die Schrift ist unser Maßstab. Und der Maßstab ist absolut klar. Es geht nicht um persönliche Präferenzen meinerseits. Überhaupt nicht. Es ist völlig egal, was mir gefällt oder missfällt. Um das geht es gar nicht. Es geht um die Wahrheit, um die Einheit, um die Jesus noch auf dieser Erde betete. Die Schrift gibt keine Hinweise, wonach wir aus dem Leben Jesu herauslesen könnten, dass er Frauen geistliche Führungsaufgaben anvertrauen wollte. Auch der Wortlaut in 1. Timotheus 2,12 ist so zwingend ablehnend, dass keinerlei Interpretationsspielraum besteht. Auch der Rückgriff auf kulturelle Unterschiede zur Relativierung des Bibeltextes von 1. Timotheus 2,12 ist historisch falsch. Ellen G. White empfahl an keiner Stelle die Ordination der Frau. Was sie aber empfahl, war, die Frauen für den ihnen zugedachten Aufgaben einzusegnen. Das hat sie empfohlen. Für die Aufgaben, die für die Frauen bestimmt waren. Und was sie noch tat, war eine faire Entlöhnung der Bibelarbeiterinnen zu fordern, und zwar aus dem Zehnten. Sie wies auch auf die wichtige Aufgabe hin, die Frauen im Werk Gottes zu verrichten imstande seien. Sie sagte, der Herr hat für Frauen ebenso eine Aufgabe wie für Männer. Frauen können ihren Platz im Werk in dieser Krisenzeit einnehmen und der Herr wird durch sie wirken. Jetzt müsst ihr gut lesen hier. Der Heiland wird das Licht seines Angesichts auf diese selbst aufopfernden Frauen leuchten lassen und das wird ihnen eine Kraft verleihen, die größer ist als die der Männer. Halleluja! Wunderbar! Sie können in den Familien eine Aufgabe tun, die Männer nicht tun können. Ein Werk, das die Seele berührt. Sie können Herzen nahe kommen, die Männer nicht erreichen können. Ihre Arbeit wird gebraucht. Danke. Gott hat für unterschiedliche Geschlechter einfach unterschiedliche Aufgaben bestimmt. Wer sind denn eigentlich wir, dass wir uns anmaßen, uns einfach über oder darüber hinwegzusetzen? Nehmen wir doch die grüne Schnur und strecken sie ganz fest. Der Geist der Weissagung sagt, das Wort Gottes sei das große Spürgerät für Irrtümer. Also brauchen wir es doch. Und er sagt auch, die Gemeinde ist Gottes besonderer Schatz, wertvoll in seinen Augen, teuer in seinem Herzen unendlicher Liebe. Aber, sagt er auch weiter, der Geist der Weissagung, wenn Gott eine Sünde besonders hasst, deren sich sein Volk schuldig macht, dann ist es die, in einer Notlage nichts zu tun. Gleichgültigkeit und neutrale Haltung in einer religiösen Krise wird von Gott als ein schwerwiegendes Verbrechen angesehen, gleichbedeutend der allerschlimmsten Art von Feindschaft gegen Gott. Meine Frage an euch, geht es hier um Peanuts? Sind das Peanuts?
Nein,
das sind keine Peanuts. Liebe Geschwister, wir leben jetzt in einer Krise. Jetzt. Deshalb lasst uns vereint sein im Befolgen des Wortes Gottes und nicht nach links und nicht nach rechts schauen. Sei es jetzt politisch korrekt oder sei es politisch nicht korrekt. Lasst uns auf Jesus schauen. Strecken wir diese Schnur. täglich mehrere Male und lasst uns auf Jesus schauen. Lasst uns die Gemeinde bauen, indem wir jetzt in dieser religiösen Krise unsere Neutralität, unser Schweigen aufgeben und sprechen und rufen, um nicht die allerschlimmste Art von Feindschaft gegen Gott zu begehen. Es gibt nur zwei Klassen auf unserer Welt, sagt der Geist der Weissagung. Jene, die gehorsam gegenüber Jesus sind und den Meister suchen und seinen Willen, sowie die Kinder des Ungehorsams. Nur diese zwei Klassen. Es liegt an uns, zu welcher Klasse wir gehören. Lasst uns diese grüne Schnur spannen und auf Jesus schauen. Und schauen, wie er gehandelt hat und wie er auch noch heute handelt. Wir haben einen großen Gott, einen so großen Gott, und er führt sein Volk, und sein Volk sind wir. Seien wir ihm treu, damit wir auch sein Volk bleiben. Denn seine Gemeinde wird bestehen bis zu seiner Wiederkunft. Mit uns, aber auch ohne uns. Das entscheiden wir persönlich. Mein Aufruf an dich und zugleich auch meine Frage an dich. Bist du bereit, alleine auf Jesus zu schauen? Bist du bereit, das, was sich in die Gemeinde schleicht, am Vorbild Jesu zu messen und dich nicht von den Trends dieser Welt verleiten zu lassen? Bist du bereit, Jesus und seiner Gemeinde die Treue zu halten, was sich auch immer in diese Gemeinde hineinschleicht, damit du Teil des allerletzten Volkes bleibst? Wenn das auch dein Wunsch an Jesus und dein Gebet zu Jesus ist, dann bitte ich dich aufzustehen, damit wir das in einem gemeinsamen Gebet zu Gott besiegeln können. Wer möchte, darf aufstehen. Mein lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar, dass du unser großer Gott bist, der reich an Gnade, reich an Barmherzigkeit, reich an Liebe und reich an Vergebung ist. Du siehst uns, die wir hier in der Ehrfurcht vor dir und deinem Sohn, unserem Herrn und Bruder Jesus Christus stehen. Ja, Herr, wir loben und preisen dich, den Herrn des gesamten Universums. Denn nur du bist würdig, Lob, Preis und Ehre entgegenzunehmen. Du siehst uns, wie wir heute erneut und auf alle Zeiten unsere Treue zu dir und deinem Wort bekunden wollen. Wir wollen dein Wort leben. Wir wollen dein Wort tun. Lieber Vater, schenke du uns offene Augen und Ohren, damit wir alle Irrtümer, die versuchen, in deine Gemeinde zu kriechen, erkennen und zurückweisen. Erfülle du uns mit deinem Heiligen Geist und führe uns in deine ganze Wahrheit, damit wir Jesus sehen. Damit wir gleich wie er vor seiner Menschwerdung zu dir beten können, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Das bitten wir dich, großer Allmächtiger, allweiser, ewig währender Gott, im Namen deines geliebten Sohnes, unseres Erlösers Jesus Christus. Amen. Amen. Gott segne euch und gebe euch Erfolg.